Guten Morgen Hamburg an diesem 19. Mai. Ich bin Konstantin und ich arbeite als Projektmitarbeiter. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Pfingstsonntag. Jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 166.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen in der Mitte dieses langen Wochenendes. Ist doch wunderbar. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder aus dem Urlaub zurück und ausnahmsweise an diesem Sonntag, und das finde ich ist eine hervorragende Idee, meistens sitze ich ja hier mit Lars Heider allein im Studio rum, aber heute ist nicht nur Lars Heider dabei, Matthias Iken ist dabei, sondern auch unser Producer Sebastian Günther, und der hatte diese Idee für, ich sag mal, kann ich ja schon fast die Elefantenrunde nennen, oder?
Ich würde das auch so sagen, ich wollte dich nicht immer alleine hier sitzen lassen.
Ja, richtig.
Ich fand das immer, ihr saßt so einsam hier,
ja, genau,
und traurig.
Haben uns gelangweilt.
Genau, und deswegen dachte ich, wir bringen heute mal auch ein paar andere Meinungen und ein paar andere Töne hier rein. Und wir sprechen am Wochenende ja gerne mal über die Themen, wo wir so ein bisschen über den Hamburger Tellerrand gucken. Und wir beschäftigen uns heute mit einem großen politischen Thema.
Ist die Ampel tatsächlich so schlecht, wie jeder denkt, oder aber ist die eigentlich viel besser? Da hat Lars Heider, glaube ich, sehr interessante Ansichten zu, weil er ist kein Verfechter oder kein Befürworter, aber er weist immer mal wieder in Gesprächen darauf hin, dass die Ampel doch eigentlich in einigen Bereichen einen ganz guten Job macht. Und natürlich sprechen wir auch darüber, ist Friedrich Merz jetzt tatsächlich der richtige Kanzlerkandidat für die CDU? Olaf Scholz sagt ja, ich freue mich auf Friedrich Merz.
Und ich freue mich jetzt drauf, mit den beiden Herren und mit dir zu diskutieren. Wir starten
jetzt. So, bevor wir jetzt hier in dieser ungewöhnlichen Konstellation so richtig einsteigen, es gibt noch eine ganz wichtige Frage, die hat zu tun mit Matthias Iken und mit Angela Merkel. Bevor man da jetzt auf den falschen Trichter kommt, was ist die Frage, Sebastian?
Ja, ich habe ja letzte Woche deine Urlaubsvertretung gemacht, habe am Samstag ein langes Interview mit Matthias zum Thema Angela Merkel, Bilanz ihrer Amtszeit geführt. Und da hat Matthias Iken sehr deutlich gesagt, er war der kritische Journalist, einer der wenigen kritischen Journalisten, der Angela Merkel kritisiert hat, vor allem in der Flüchtlingskrise. Ich habe dazu auch, kleine Zeitreise, einen Artikel von dir aus dem September 2015 gefunden, wo der schöne Satz kommt, die Union sollte Umfragewerte von 40% noch einmal genießen, sie könnten bald Geschichte sein. Jetzt gehört aber zur Geschichte auch dazu, dass am Sonntag ein gewisser Lars Heider in den Podcast gekommen ist, mit dem ich ein längeres Gespräch hatte, und der hat Folgendes gesagt.
Jetzt ist er kein großer Freund mehr. Während der Regierungserfahrung Angela Merkel konnte er aber nicht genug Angela Merkel bekommen. Das ist natürlich auch eine, ich sag's nur mal so am Rande.
Von wem ist die Rede?
Von dir. So, ja. Und jetzt die erste und wichtige Frage.
Lieber Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ich habe das so in Erinnerung gehabt. Dass Matthias immer derjenige war, der am Ende die Angela Merkels Politik verteidigt hat, und ich immer gesagt habe, wäre Olaf Scholz nicht auch ein guter Bundeskanzler? Und er gesagt, der wird niemals Bundeskanzler. Das ist meine, so habe ich das abgespeichert.
Also da hast du, glaube ich, recht, weil ich habe ihm wirklich nicht zugetraut, dass er Bundeskanzler wird, aber meine Merkel-Elogen, die musste ich mit der Lupe suchen. Ich habe relativ früh ihre Politik sehr kritisch eingeschätzt.
Das stimmt auch. Man muss natürlich die ganzen 16 Jahre sehen. Und am Anfang...
Die ersten vier waren gut.
So.
Das Ende einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin natürlich vorbereitet auf diese Aussage, denn ich habe natürlich noch ein Zitat von Matthias Iken zum Thema Angela Merkel. Und zwar, bislang hat Angela Merkel, ob in der Finanz- oder der Eurokrise, die Wähler beruhigt und das Land klug durch die Krise gelenkt.
Ja, aber von wann ist denn das?
Auch aus dem Jahr 2015.
So. Ja, aber vier Jahre später.
Das ist ein Satz, der ein Aber verlangt, und das liest du nicht vor.
Aber schafft Deutschland auch die Integration von vielen Hunderttausenden in den Arbeits- und Wohnungsmarkt in die Zivilgesellschaft.
Ja.
Natürlich habe ich das Aber auch.
Gut, das ist ja interessant. Du musst ja journalistisch immer mit zweierlei Dingen versuchen zu hantieren, das Positive und das Negative.
Ja, aber bevor wir jetzt gleich zum eigentlichen Thema kommen, nur noch mal kurz die Schlussfolgerung. Der Anfang von Angela Merkel, den würdest du positiv bewerten, und dann ging steil bergab, habe ich das richtig verstanden?
Die ersten vier Jahre waren sehr gut, die wurden übrigens von der Presse verrissen, das war ganz unterhaltsam. Als dann die Liebesheirat mit der FDP kam, ging es bergab, und die letzten acht Jahre in der Großen Koalition waren, muss man heute sagen, verschenkte Jahre.
Dein Fazit zu Angela Merkel ganz kurz?
Insgesamt muss man halt feststellen, dass viele Dinge einfach, unter denen wir heute leiden, auf die Zeit und von Angela Merkel zurückgeht und dass sie in den ersten 4 Jahren hat sie halt profitiert von der Agenda 2010 und danach auch, aber insbesondere in den ersten 4 Jahren. Und das Bild von Angela Merkel, da hat Matthias ja komplett recht, oder viele, muss ja dann neu gemalt werden im Nachhinein. Also das waren nicht die großen 16 Jahre für Deutschland. Die Rahmenbedingungen waren halt super, ne? Das muss man einfach sagen. Stichwort Wohnungsbau, wenn du immer irgendwie so 10 Jahre so eine 0, irgendwas Zinspolitik hast, dann fällt es einfach, viele Wohnungen zu bauen, als in einer Zeit, wo die Zinsen 3, 4, 5% sind.
Matthias hat letzte Woche ja sich A als Schröderianer bezeichnet und B auch gesagt, Angela Merkel hat auch viel davon gelebt. Da bin ich jetzt aber auf deine Meinung gespannt, Lars.
Natürlich habe ich da gesagt, also Angela Merkel, der Erfolg von Angela Merkel wäre nicht so groß gewesen, wenn es Gerhard Schröder und die Agenda 2010 nicht gegeben hätte. Und es kann sein, dass Olaf Scholz dasselbe Schicksal passiert, dass er jetzt sozusagen so ein bisschen diesen Trümmerbruch, der nach der letzten großen Koalition übrig war, räumt er auf und dann könnte der nächste Kanzler eventuell, man weiß nicht, ob es so geht, aber vielleicht in 5, 6 Jahren profitiert er von den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, die aber jetzt natürlich unangenehm sind.
Einspruch, euer Ehren, wo räumt er denn auf?
Na, er macht womit ja, wir schon beim Thema sind.
Ja, genau. Aber nehmen wir nur mal ein ganz, 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 ganz einfaches Beispiel. Stichwort öffentlicher Personennahverkehr, Deutsche Bahn. Dass es dieses Deutschland-Ticket gibt, endlich, ist halt ein Riesenschritt, den keiner mehr so richtig sieht. Damit ist ein System abgeschafft worden, was so bürokratisch, so unverständlich war, dass ich mir wünschte, das Gleiche würde am Steuersystem und so weiter kommen. Und die Investitionen in die Deutsche Bahn, die jetzt vereinbart worden sind, die Investitionen in die Bundeswehr, die 100 Milliarden, die angeblich schon verplant worden sind bis Ende des Jahres, das sind alles Dinge, die wirken sich hoffentlich in 5 bis 6, 7 Jahren aus, aber aktuell natürlich nicht.
Naja, aber das ist ein schönes Beispiel. Das Deutschland-Ticket kommt deshalb Einzug pünktlicher, fährt deshalb Einzug
mehr. Nein, natürlich nicht.
Die Antwort lautet genau, nein. Und es wäre eigentlich klüger, in das System zu investieren, um das System auszubauen, das System besser, zuverlässiger und auch komfortabler zu machen, als das System, was eh schon unter einer Überlastung ächzt, noch mehr Fahrgäste zuzuführen.
Ja, aber beides ist ja nicht gemacht worden in der Vergangenheit. Das ist das Problem.
Das ist richtig.
Du musst jetzt sozusagen die Infrastruktur erneuern. Aber natürlich ist diese Idee zu sagen, ey, da gibt es ein Ticket, ne, das du kostet 49 Euro und du musst dir keine Gedanken mehr machen, in was für einen Zug du einsteigst, sei es ein ICE. So. Und du kannst mit einem durch die Gegend fahren. Das ist schon eine geniale Idee. Hat ja auch dazu geführt, gerade in Hamburg, auch anderswo auch, dass so viele Menschen wie noch nie zumindest so ein Abo haben. Ich zum Beispiel auch. Und das ist der richtige Weg. Aber na klar, du hast recht. Aber die müssen so viele Sachen gleichzeitig anfassen, weil auch in der Vergangenheit eben diese Sachen nicht angefasst worden sind. Guckt euch die Bundeswehr an, ne? Wir haben halt gut, wie heißt es, von der Friedensdividende gelebt. So. Und damit ist jetzt Schluss.
Aber ist das nicht gerade auch schon das Problem dieser Regierung? Es gibt ja da immer verschiedene Meinungen drüber. Packen sie jetzt was an oder nicht? Haben wir eben von euch beiden ja auch schon den Unterschied gehört. Warum, wenn diese Regierung schon so viel anpackt, Lars, warum kommt die einfach so schlecht an wie kaum eine andere zuvor?
Na, das ist, glaube ich, das hängt einerseits viel mit der Kommunikation zusammen, ne, dass in dem Moment, sie machen irgendwas und dann fangen sie so wieder an, sich darüber zu streiten, ne, und dann sagt der andere ist blöd und umgekehrt, ne, dann kommt die FDP mit einem 12-Punkte-Programm, dann kommt die FDP mit einem 5-Punkte-Programm, was ich nächste Woche ist dann in der Logik wahrscheinlich ein 3-Punkte-Programm. So, das ist das Problem. Sie reden ihre eigenen Sachen eher schlecht als gut. Und sie haben aber eine unglaublich schwierige Situation. Machen wir kurz die Augen zu und stellen uns vor, Angela Merkel wäre noch Bundeskanzlerin. Was meint ihr, was die für Umfragewerte hätte? So, vielleicht
wenn sie... gut oder schlecht?
Schlechte, natürlich schlecht. Schlechte. Okay. Jeder sagt doch jetzt, man denkt jetzt, es kann doch nicht sein, warum geht es uns so schlecht und so weiter und so weiter. Aber liegt eben daran, dass man jahrzehntelang Dinge versäumt hat. Es ist ganz viel nicht passiert in diesem Land.
Aber da würde ich gerne einhaken und du hast das Deutschland-Ticket erwähnt, die Ampel hat meines Erachtens aber auch falsche Versprechen gemacht am Anfang. Wir hatten das letzte Woche am Samstag. Angela Merkel hat ihre Maßnahmen mit der Kreditkarte bezahlt. Jetzt kommt die Rechnung. Wenn ich mir...
Sehr gutes Bild.
Wenn, oder?
Ja. Von Matthias.
Wenn ich mir angucke, wo wird die Ampel positiv bewertet? Sind es alles Sachen, die viel Geld kosten? 1, Erhöhung des Mindestlohns, 2, Deutschland-Ticket, 3, Einführung Gas- und Strompreisbremse, 4, Kindergrundsicherung, 5, Ansiedlung von Chipherstellern, 6, Wachstumschancengesetz, 7, Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien, 8, Einführung des Sondervermögens für die Bundeswehr.
Ja, jetzt weißt du, warum die CDU dagegen geklagt hat.
Das sind alles Sachen, die die Bürger positiv bewerten an der Ampel. Mhm. Aber es ist doch alles auf Pump finanziert. Falsche Versprechen.
Ja, falsche Versprechen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr kritisch. Aber ich finde, einen Gedanken, den Lars eben geäußert hat, der trifft natürlich zu. Wir hatten in guten Zeiten eine Regierung, die letztlich sich darauf beschränkt hat, das Geld, was reichlich reinkam, wieder auszugeben. Das ist, muss man sagen, als große Koalition in guten Zeiten keine richtige gute Lösung. Und jetzt haben wir ein Bündnis, was in guten Zeiten vielversprechend gewesen wäre, weil es nämlich wirklich verschiedene Seiten der Gesellschaft zusammenführt, verschiedene Ideen zusammenbringt. Nur dieses Bündnis ist so breit gefächert, dass es mit der Krise nicht umgehen kann. Deshalb passt es ganz gut, was du sagst. Das Einzige, was gut läuft, sind teure Versprechen. Das ist aber als Politikstil zu wenig.
Ja, aber die Menschen wollen trotzdem nicht, dass die Schuldenbremse aufgehoben wird. Da sagen sie nicht sofort. Ja,
das weiß ich nicht,
ob die Umfragen sind so.
Ja, ob die Menschen.
Oder meinst du, sie verstehen das gar nicht, worum es bei der Schuldenbremse geht?
Ja, aber das ist doch auch gut. Also ich meine, das waren ja gerade eine 1A-Argumentation für die Schuldenbremse. Wenn das Einzige, was die Menschen an der Regierung lieben, das ist, was sie an Geld ausgeben, das könnte die Regierung sich auf ganz, ganz dumme Gedanken geben, wenn es keine Schuldenbremse gäbe.
Aber man kann es auch ganz anders auslegen. Also die Regierung diese Regierung gibt viel Geld aus, aber sie hält die Schuldenbremse ja trotzdem ein. Mit dem Sondervermögen bei der Bundeswehr. So, aber sie hält die Schuldenbremse trotzdem ein und Deutschland ist halt das Land, was die Verschuldung gemessen am Bruttosozialprodukt von den Industrieländern mit Abstand die Nummer 1 ist, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber das bringt ja nichts in einer Schulden- und Transferunion. Ist das nicht die allerbeste Idee, irgendwie für die anderen mitzusparen?
Das ist eine andere Geschichte, genau.
Deshalb bin ich ja auch kein Freund der Schuldenbremse. Wenn man in Europa realistisch ist, ist es kein gutes Modell, das ist wie in einer Familie. Alle geben das Geld irgendwie Kreditkarte, munter aus, nur Papa hält das Geld zusammen. Dann kann er am Ende sagen, ich habe das beste Konto, aber trotzdem muss er dann für seine Lieben bezahlen.
Also, die Frage ist ja mal, was wäre anders, wenn eine andere Regierung wäre? Und nehmen wir jetzt mal an, die CDU wäre an der Regierung und würde mit der SPD regieren. Das ist aus meiner Sicht aktuell wäre das wahrscheinlichste, die wahrscheinlichste Koalition, weil die CDU ja von den Grünen nichts hält und die FDP weiß man nicht, ob es überhaupt reicht. Nee, es würde nicht reichen. So, was wäre der große Unterschied? Der große Unterschied wäre, es wären nur noch zwei Partner. Und die würden sich anders auseinandersetzen als diese drei Partner, die weit voneinander entfernt sind. Die Probleme wären ja dieselben. Und die Lösungen wären wahrscheinlich am Ende auch nahezu dieselben, auf Dauer.
Ja, die Lösungen wären ähnlich, aber ich glaube, der Politikstil wäre deutlich anderer. Professioneller, weil das ist eine alte Schulhofweisheit. Zu dritt zusammen gibt Streit. Zwei gegen einen. Das ist immer das alte Prinzip und das sehen wir jetzt auch auf hoher politischer Ebene. Und da komme ich nochmal auf das Beispiel von vorhin. Die ersten 4 Jahre unter Merkel, große Koalition in einer großen Krise. Wir kamen quasi im Jahr 2005 mit 5 Millionen Arbeitslosen ins Jahr und hatten 2008 die Pleite von Lehman. Wir standen quasi kurz vor der Kernschmelze unseres Finanzsystems. Und da standen dann Peer Steinbrück und Angela Merkel, haben das echt gut gemacht. Von daher glaube ich, Krisenzeiten sind gut für große Koalitionen und andersrum. Und gute Zeiten sind gut für etwas muntere, buntere.
Aber Jungs, jetzt komme ich nicht mehr mit. Die Große Koalition wurde doch irgendwann von den Bürgern als kompletter Stillstand verstanden. Ja. Glaubt ihr denn, dass das tatsächlich, also
ist deine Analyse, naja, die hätten noch weiter regieren können, so ist das ja nicht. Eben. Also es hat halt nur gereicht für Schwarz-Gelb und da hat die CDU gesagt, oder Angela Merkel, dann lieber mit Guido als mit der SPD.
Nein, das Entscheidende, das hatte Matthias eben gesagt, das Entscheidende ist 2 oder 3. Das ist das Entscheidende. Warum ist denn Jamaika nicht zustande gekommen? Also das feiert ja Olaf Scholz, sagt ja immer, naja, ich habe jetzt hier eine Dreierkonstellation gegen die Aussagen von fast allen Experten, immerhin schon jetzt ins dritte Jahr. Wir haben 3 Jahre rum bald. So, und die Koalition ist halt nicht zerbrochen, obwohl das ja viele Leute zum Teil herbeigeredet haben.
Angst vor dem Wähler.
So, ja, aber warum auch immer. Sie ist auch hier. Aber die andere Dreierkonstellation ist gar nicht zustande gekommen. Das muss man ja auch sehen. Und das hat seinen Grund. Ich sag dir, wenn du eine Konstellation hast mit 2 Parteien, ist passiert dieser Effekt, ne? Wenn 3 sich streiten, wenn 3 zusammen sind, streiten sich immer 2 gegen 1, der fällt halt aus, zumal es dann ja einen gäbe, in diesem Fall, der deutlich größere wäre, Stand Umfragen jetzt, und einer, der deutlich kleinere wäre. Das kommt ja auch noch dazu, dass die so weit gar nicht voneinander entfernt sind, mit, was war es, 25, 16 und 12 oder so.
Aber warum schaffen die das nicht? Wenn man sich anguckt, was ist die größte Schwäche der Ampel? sagen die Bürger, Geschlossenheit.
Natürlich.
Das geht doch nur darum, dass die sich ständig aufeinander einprügeln.
Ja, aber
wieso schaffen die das?
Ja, nicht? Aber da muss ich jetzt auch mal verteidigen. Das ist halt genau der Versuchsaufbau. Wenn FDP und Grüne es schafften, Zusammenhalt zu demonstrieren und Einigkeit, dann würden die Grünen und die FDP wieder fragen, was ist denn mit denen los? Also es ist ja quasi Kern des Programms und des Denkens dieser beiden Parteien, dass sie nicht einer Meinung sind. Und sie müssen sich jetzt in diesem Bündnis zusammentun. Das ist extrem schwierig. Und da kommen halt solche Kompromisse raus, wie zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis. Das wollte kein Mensch. Am Ende stand es dummerweise im Programm der FDP und der Grünen. Das war die einzige Gemeinsamkeit dieser beiden Parteien. Und deshalb können wir jetzt kiffen, wo wir wollen, außer im Umkreis von Schulen.
Aber das ist ja interessant, das muss man immer wissen. Das große Thema der Menschen, das, was die Menschen lieben, ist diese Geschlossenheit. Die Deutschen wollen eigentlich diese Streitereien, eigentlich wollen sie das gar nicht, sondern sie möchten eine geschlossene Partei. Das wäre der große Vorteil auch der SPD bei der Bundestagswahl. Die waren geschlossen und die CDU wirkte irgendwie zerstritten und so. Deshalb versucht die CDU jetzt ja auch alles geschlossen zu sein. Aber das Problem ist natürlich, mit dieser Geschlossenheit, wenn du das nach außen transportieren willst, kommst du wahrscheinlich nicht weiter, weil du musst dich doch auch um die Themen schon streiten. Aber natürlich, du müsstest dich intern streiten und dann müsstest du nach außen hin geschlossen auftreten. Und das schaffen, das muss man ja auch sagen, so Typen wie Christian Lindner und Robert Habeck. Mit ihren Riesenegos schaffen sie es nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Christian Lindner möchte gerne die FDP im Bundestag halten und Robert Habeck möchte endlich Kanzlerkandidat werden. Und deshalb verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten.
Ja, aber also ich finde das ein bisschen, also hundertprozentig kann ich euch nicht folgen. Jetzt, wenn wir nochmal auf die Schwächen gucken, das ist ja auch, teilweise widersprechen sich die Menschen ja auch und teilweise kann man es hundertprozentig nachvollziehen. Welche Schwächen verbinden Sie am ehesten mit der Ampelkoalition? Das war ja das, was Sebastian eben zitiert hat aus einer Umfrage von Spiegel.de. Geschlossenheit der Regierung, 34%, das ist also die Schwäche. Klar. So, Ampel bei den Stärken sagen allerdings auch dann logischerweise sogar 13% nur Fähigkeit, Kompromisse zu finden. Worauf ich nur hinaus will, 34-13, das kann nichts werden. Wenn du so schwache Werte hast beim Thema positiv, kommst du nicht aus dem Knick. Also das, wie soll das dann auch funktionieren? Weil ein Eindruck, der erstmal entstanden ist bei den Bürgern, der sich jetzt über Monate, also langsam wird es ja auch langweilig mit diesen Umfragen, wie zufrieden sind sie mit der Regierung, weil es kommt ja immer das Gleiche bei raus. Diesen Eindruck zu verändern, das erfordert ja so eine Kraftanstrengung. Deswegen finde ich ja auch die Überlegung von Olaf Scholz, der mal sagt, Ruhe bewahren wird schon. Ich habe es ja euch schon einmal bewiesen. Vielleicht beweist er das ein zweites Mal, kann sein. Aber das ist ja schon sehr spannend, diese Theorie, oder?
Ja, aus Sicht von Olaf Scholz hat er ein Déjà-vu und sagt, guck mal, das war doch 2021 genau dasselbe. Da waren wir im Sommer bei 15%. Da haben auch Leute gesagt, genau wie du, wie soll man, seit Wochen und Monaten ist die Stimmung so, wie soll man die umbiegen? Unmöglich. Und dann weiß man nicht, dann passiert irgendetwas, was wir jetzt noch nicht wissen. Oder es gibt irgendeinen, ne, denk mal an Armin Laschet, kleinen Lacher oder so, irgendetwas. Und plötzlich, deshalb bleibt er ruhig und sagt, es sind ja noch 1,5 Jahre bis zur Wahl. Und er weiß nicht, ne, wer tritt an. Wahrscheinlich tritt Friedrich Merz an, dann läuft diese, worüber wir schon gesprochen haben.
Da freut er sich ja drüber.
Diese Strategie dann mit, oh Mensch Leute, ein 70-Jähriger, der noch nie regiert hat. Interessant, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, gehen Sie dann zu dem Arzt, der schon mal operiert hat oder gehen Sie zu dem, der das zum ersten Mal macht? Und so weiter und so weiter. Also da wäre ich an seiner Stelle auch entspannt. Und man darf natürlich nicht vergessen, all diese Hektik und Panik, die wir da rein interpretieren, das ist natürlich eine gemachte bei Medien. Das ist ja nicht so, dass die Politiker jetzt jeden Tag sagen, um Gottes Willen, nee. Da sind die schon anders als wir, als viele von uns drauf, die Ekstase oder die, wie heißt es denn, die Panik suchen.
Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil du ganz schön beschrieben hast, warum Olaf Scholz sich ja für einen Schlag behält. Und ich glaube, genau das wird ihn ins Verderben führen, weil er hatte natürlich das Glück, du hast es beschrieben, dass Armin Laschet ein Kandidat war, der schlagbar war. Dass, glaube ich, aber Olaf Scholz immer mehr der Meinung ist, dass er so großartig ist, dass er jeden schlagen kann. Und die Wahrheit ist nein. Ich glaube nicht, dass die Wähler das genauso sehen. Er hat in einem einmaligen Kontext die Chance gehabt, Laschet zu überholen. Ich würde hier eine Wette anbieten, dass er Merz nicht überholen wird, wenn er denn kandidieren sollte. Und was ich beim Kanzler gerade wahrnehme und was mich schon überrascht, weil wir kennen ihn ja alle sehr, sehr lange und er hat hier in Hamburg ja einen sehr, sehr guten Ruf, dass er sich so ein bisschen verbarrikadiert in seiner Denkweise. Das aktuelle Stern-Interview finde ich ganz aufschlussreich, wo er also auch mit einer Wortwahl um sich wirft, die man von ihm eher nicht kennt. Wenn ich Latten am Zaun hat, sagt er zum Beispiel über die Mindestlohnkommission. Das ist schon, also, das sind schon Rückzugsgefechte, die ich da wahrnehme.
Rückzug? Was meinst du?
Also Rückzugsgefechte heißt, er geht zurück in seine Wagenburg und glaubt damit irgendwie Erfolg zu haben. Ich aber bezweifle, dass es erfolgreich sein wird.
Da habe ich eine Frage zu. Du sagst gerade Wagenburg, das ist ja so ein bisschen der Scholzomat. Wenn ich mir die letzten Reden von ihm angeguckt habe, habe ich eher das Gefühl gehabt, Olaf hat die Emotion gefunden. Also im Bundestag, in der Debatte ist er ja wirklich mit breiter Brust, ja. Norbert, du weißt das, also das fand ich schon, das war nicht der Scholz, den ich so kenne.
Nee, er ist tatsächlich deutlich fröhlicher, wenn man das auf TikTok verfolgt, wie er sich da auch selber nicht mehr ganz so ernst nimmt. Ja, und man, nochmal, es ist ganz schwierig zu sagen, wie das mit Friedrich Merz ausgeht. Man muss immer klar sagen, der ist jetzt in der Vorhand, der wird sicherlich Kanzlerkandidat der CDU werden. Aber de facto ist es auch so, und ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit dem Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, die wissen auch in der CDU, dass der Lieblingskandidat von Olaf Scholz ist. So, und trotzdem sagen sie, ist uns doch egal, und sagen dann zur Verteidigung, sagt der Chef der Jungen Union, sagt, auf die angesprochen, ist es nicht komisch mit einem 70-Jährigen? Naja, es geht ja nicht nur ums Alter. Was willst du da sagen? Und die Frage, dann auf die Frage, der hat aber noch nie regiert, naja, dafür kommt er aus der Wirtschaft. Ja, das kann man alles sagen, aber natürlich sind das Schwachpunkte und natürlich hat Scholz es ganz geschickt gemacht, ne, und hat sozusagen den Taurus als Symbol dafür genommen, ne, wer den Taurus einsetzt, riskiert den Dritten Weltkrieg. Und ich riskiere das nicht. Und was hat der Merz gesagt? Der sagt, eigentlich müsste man die Waffe auch einsetzen. Da müsst ihr jetzt, habt ihr jetzt die Wahl. Guckt euch die Wahlplakate an. Jetzt zur Europawahl. Es ist, läuft alles genau darauf hinaus, wenn ihr wollt, dass ihr in Frieden weiterleben könnt, dass alles gut ist. Ich bin da. Ich weiß, wie es geht. Und der da ist echt gefährlich, weil er ist unerfahren und er geht ganz schön nach vorne. Das ist sozusagen die Strategie von Scholz.
Ob sie aufgeht, weiß man auch nicht. Gerhard Schröder hat immer noch im Bundeskanzleramt sitzen, denn Angela Merkel war ja zum Beispiel auch für die deutsche Teilnahme am Irakkrieg, völliger Irrsinn, den Schröder ja Gott sei Dank verhindert hat. Aber ich glaube, dass mit längerer Zeit in der Krieg in der Ukraine, so schrecklich das ist, währt inzwischen 2,5 Jahre und vielleicht, wenn die Wahl im nächsten Jahr im September ist, sind es dann schon fast 4, dann werden auch andere Themen. Ich finde den Taurus-Move, und das ist nicht nur ein Move, das ist wirklich, finde ich, konsequente Politik des Kanzlers. Dafür kann ich ihn nur loben. Ich glaube aber, dass im nächsten Jahr das große Thema die wirtschaftliche Entwicklung sein wird. Mhm. Und da ist Deutschland wieder Schlusslicht in Europa. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und da wird der Wähler auch nicht im 4. Jahr sagen, ja, wir haben es ja so schlecht und es ist so gemein mit den ausliefernden Gaslieferungen und da konnten wir nichts für, sondern die werden die Frage stellen, woran liegt das? Und da wird ein Merz es deutlich leichter haben. It's the economy, stupid, war letztlich der Satz, der Bill Clinton zum Präsident gemacht hat, und es ist die Wirtschaft.
Das stimmt, das stimmt übrigens. Und ich finde, was eine der größten Schwächen ist und was auch ein Problem für die FDP ist, eines der großen Versprechen war die Entbürokratisierung, endlich. Ja. Alle reden drüber, ja. Und dann guckt ihr es ja an, ich muss immer schon lachen, wie heißt das? Bürokratisierungsgesetz 4 wird es gerade, ich weiß nicht, heißt noch anders. Aber wenn du dir anguckst, wie sich dieses Land, wie hat Olaf Scholz das genannt, verheddert hat in sich selber und daraus nicht rauskommt, ne? Du musst neue Gesetze erlassen, um alte Gesetze abzulösen. Es funktioniert nicht. Ich sage euch ein ganz einfach, ein völlig banales Beispiel. Ich brauchte neulich eine Kniebandage. Da bin ich in so ein Sanitätshaus, Fußbandage. Da bin ich in so ein Sanitätshaus gegangen und wollte so eine, ich meine, ist eine Fußbandage, ja? Mhm. So, hatte so ein kleines Rezept und so. Ich musste 3 Seiten ausfüllen und sage, was ist das alles? Ja, es ist Datenschutz, dass ich Ihnen das überhaupt so und so weiter und so weiter. Da denkst du, wenn eine Fußbandage 3 Seiten ausfüllen muss, die armen Unternehmer da draußen, und die haben nämlich nicht das Gefühl, dass es weniger wert, sondern ihr Gefühl, dass es mehr wert, und dann, da hat Matthias komplett recht, und dieses Eindruck kriegst du nicht weg, du hast ja das Gefühl, es kommt eine Ansage, dann denkst du, okay, das ist die Ansage, und 2 Tage später, nee, wir haben nochmal drüber nachgedacht, wir nehmen die Ansage wieder zurück, aber ehrlich gesagt ist das auch ein Kernproblem der FDP.
Aller Parteien, aller 3 Parteien, die derzeit in Berlin reagiert, und natürlich auch Problem der Union, denn da gibt's ja diesen schönen, etwas bissigen Satz irgendwie von der Bürokratie hat einen Vornamen Ursula. Also das muss man natürlich auch klar sagen. Also die EU-Ebene kommt dann auch on top dazu, aber wir können an diesem Gas, an dem Energiepreisproblem schnell nichts ändern. An der Bürokratie könnten wir etwas ändern, aber es fehlt der politische Wille.
Aber sie wollen es ja alle. Also da sind sie sich ja alle drei
einig. Ja, aber am Ende des, nee, sind sie nicht. Am Ende des Tages müssten sie halt wirklich quasi einen Schritt zurücktreten. Die Grünen müssten zum Beispiel auf Datenschutz verzichten. Das ist halt etwas, was man in einer Sonntagsrede wunderbar sagen kann, wenn es dann aber wirklich zum Schwur kommt, schwierig wird, weil dann natürlich auch ganz viele Leute aufjauen und aufschreien.
Ich glaube, es ist tatsächlich noch schlimmer. Ja, sie wollen es wie alle Regierungen vorher und sie stellen fest, es geht nicht mehr, sie können nicht. Das ist dieser Satz, der von Scholz überliefert ist, wir haben uns verheddert. Das heißt ja, wir kriegen es nicht mehr, das ist das noch viel Schlimmere, wir kriegen es nicht mehr auseinandergezogen. Guckt euch doch nur mal an, ich habe das in den vergangenen Tagen aus privaten Gründen gemacht, guckt euch nur mal die deutsche Steuergesetzgebung an, die kein normaler Mensch überhaupt mehr versteht, die aber auch die Steuerberater schon nicht mehr verstehen und die so viele Ausnahmefälle und das kriegst du nicht aufgelöst, es sei denn, du sprengst es, so wie beim Tarifsystem.
Ja, wir werden ja ein schönes Beispiel jetzt vor kurzem, da hat die FDP sich ja auch quergestellt, das Lieferkettengesetz. Also wir haben ja konstatiert, es gibt viel zu viel Bürokratie. Und jetzt gießt man noch auf diese Riesenbürokratie ein neues Gesetz, was es gerade kleinen Unternehmen extrem schwierig macht, also mittelgroßen, die ganz kleinen sind ja befreit, extrem schwierig macht, noch nachzuweisen, woher ihre Sachen kommen. Und was ist das Ergebnis? Das ist schon sowas wie klar, wie das Amen in der Kirche. Es werden Anbieter gewinnen, weil die haben wir nicht unter Kontrolle aus China, die natürlich über das Lieferkettengesetz sich totlachen und dann über den Preis einfach übers Internet die Dinge nach Deutschland verkaufen. Das hat keinem geholfen, hat die eigene Industrie massiv beschädigt und hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Und trotzdem machen wir es und trotzdem ist diese Ampelkoalition nicht in der Lage, ein solches Gesetz zu stoppen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann musst du auch nicht von Entbürokratisierung reden, weil dann willst du sie nicht. Auch wenn das von EU-Ebene kommt, da muss man sich einfach mal querstellen und sagen, das haben wir beschlossen zu anderen Zeiten. Jetzt sind wir ein Land, was de facto schrumpft und wir müssen alles tun, damit die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Sonst wird das Ergebnis in 18 Monaten klar sein. Das wird nicht heißen, Olaf Scholz bleibt Kanzler.
Also du willst es nicht und du kannst es nicht und es ist halt auch abstrus. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, was jeder versteht. Alle reden jetzt darüber, warum werden so wenig Wohnungen gebaut und so wenig Häuser in Deutschland, ne? Und dann denke ich mir doch, warum redet keiner darüber, dass in Bayern die Grunderwerbsteuer 3,5% ist und in Schleswig-Holstein 6,5%. Ich möchte mal wissen, was ist der Unterschied dazu, ein Haus in, warum ist das nicht einheitlich und warum macht die Politik es jetzt nicht so, zack, wir gehen runter auf den niedrigsten Wert, 3,5%, es würden viel, viel mehr Menschen Häuser bauen, weil sie natürlich viel, so. Und so ist es bei all diesen Dingen und versuch doch mal, ich erlebe das immer, wenn ich mit Kleinunternehmern spreche, wenn die ein Unternehmen gründen, was du an Post kriegst, was du machen musst. Du musst Umsatzsteuererklärung machen, obwohl du gar keinen Umsatz hast. Wenn du deine Umsatzsteuererklärung einen Tag zu spät abgibst, dann kriegst du sofort eine Strafe. Das Finanzamt sagt zu dir, sie müssen alle Sachen digital einreichen. Du kriegst vom Finanzamt aber nur Papier. Dieses System ist so, wie gesagt, das ist so verheddert, dass es nicht mehr, es hat sozusagen das Leben in diesem Land übernommen und kein Politiker kriegt es mehr auseinander dividiert.
Ja, der Punkt ist ja auch, weil du eben den Wohnungsbau ansprichst, dass wir uns noch leisten, in 16 Bundesländern verschiedene Anforderungen zum Beispiel haben, wie hoch ein Geländer im Treppenhaus zu sein hat. Was also quasi zu diesen ganzen Normen, die wir ohnehin haben, noch on top dazukommt. Dass wir es uns leisten, in einer Zeit, wo der Wohnungsmangel immer eklatanter wird, noch nachzurüsten und nachzufordern bei Klimaschutzauflagen, die das Bauen extrem verteuern und es noch bürokratischer machen, dass wir das nicht mehr diskutieren, zeigt doch, dass wir irgendwie eine Blockade haben.
Aber noch einmal zurück zu dem Ursprungsthema. Ist die Ampel so gut? Ja, naja, wir ist ja schön, dass wir so auch so ein paar Seitenstränge abarbeiten. Aber Lars, die Frage nochmal an dich, weil du, ich will nicht sagen, dass du die Ampel verteidigst, aber dass du zumindest des Öfteren darauf hinweist, dass vieles von dem, was sie jetzt angehen, was vielleicht auch ein bisschen unterm Radar manchmal sein ist, kann sein, dass man den Payoff erst so in 5 bis 8 Jahren bekommt. Wäre es dann deiner Meinung nach ungerecht, auf einer emotionalen Ebene, wenn die abgewählt werden?
Das hat nichts zu tun. Ich finde erstmal gut, dass es da offensichtlich Leute gibt, die sagen, okay, wir machen jetzt Dinge, von denen wir wissen, die zahlen sich erst in 5 bis 10 Jahren aus. Das heißt, bei der nächsten Wahl haben wir nichts davon. So,
also aber das, welche Dinge sind denn
nehmen, das? Nehmen wir zum Beispiel mal das 100 Milliarden Sondervermögen. Das wirst du nächstes Jahr noch gar nicht spüren. Das wirst du erst hoffentlich, nochmal, es kann ja auch schief gehen, ne? Aber hoffentlich wirst du es in 4 bis 5 Jahren spüren. Du wirst den Ausbau der Infrastruktur bei der Deutschen Bahn hoffentlich in Volker Wissing.
Da sparen sie jetzt ja schon wieder,
ja, aber,
weil das Geld fehlt.
Hoffentlich in 5 bis 10 Jahren spüren. Du wirst die erneuerbaren Energien hoffentlich, das sind ja die Ideen, ob das aufgeht. Aber de facto ist es so, das sind ja alles keine Themen, die du kurzfristig lösen kannst, wie wir uns das immer vorstellen. Da brauchst du einen langfristigen und im Zweifel nützt das denen gar nichts. Und vielleicht hoffentlich nutzt es anderen.
Ja, aber was dieser Regierung, glaube ich, wirklich fehlt, ist der politische Mut, den Leuten rein Wein einzuschenken und zu sagen, so wie es bisher ja auch ganz schön geklappt hat, kann es nicht weitergehen. Die 100 Milliarden tun ja keinem weh, die kommen aus irgendeinem irrlichternden Sondervermögen. Wir machen in der Arbeitsmarktpolitik überall die Politik der keine Grausamkeit, weiterhin Rente mit 63, okay, jetzt ist es 64, weiterhin also Sozialleistungen wie das Bürgergeld. Wir machen es uns noch gemütlicher, noch schöner. Und in Wahrheit wissen wir alle, wir können uns das nicht mehr leisten. Und Gerhard Schröder hatte den Mut, sich hinzustellen und zu sagen, Leute, so geht es nicht mehr. Wir müssen umsteuern. Und dieser Moment des Umsteuerns, auf den warte ich bislang bei Olaf Scholz.
Donald Trump ist damals gewählt worden mit Get Things Done, der Macher, der Businessman. Und ich finde die Frage von Matthias berechtigt, das Sondervermögen ist für mich nicht etwas, was die Regierung richtig durchgekriegt hat. Da hatte sie auch Unterstützung der Opposition, die sie heute ja nicht mehr kriegen würde. Klare Ansage von Friedrich Merz. Aber was sind denn noch Sachen, die bewusst, die großen Ziele, die wirklich bewusst gemacht wurden? Weil eins der größten Projekte, was sie hatten, ist das, was ihnen am meisten um die Ohren geflogen ist, das Heizungsgesetz.
Ja, trotzdem muss man natürlich, das stimmt, trotzdem muss man natürlich sagen, weil es in der Kommunikation steht, trotzdem muss man natürlich sagen, guck dir die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland an. Das ist ganz gut. Wir haben jetzt 50% erneuerbare Energien. Es kommen solche Unternehmen wie Northvolt nach Deutschland, nach Schleswig-Holstein, weil sie sagen, hey,
mit Milliardensubventionen.
Ja, natürlich. Aber das ist ja in anderen Ländern auch nicht anders. Aber, ne, aber da sind die Bedingungen hervorragend für Unternehmen, für uns. In Dithmarschen war quasi das verlorene Land und auf einmal.
Deutsch-Sibirien.
Ne, so. Und auf einmal geht da wieder was los. Also, nochmal, wir fokussieren uns auf das, was nicht funktioniert. Und es ist halt viel, das ist aber auch, hat aber auch viel damit zu tun. Ganz einfach. Wenn du ein Haus hast, in dem wohnen wir jetzt alle drin. Und 10 Jahre lang machen wir in diesem Haus gar nichts und wohnen da und feiern immer die größten Partys, ne? Und dann kommt ein neuer Mieter und sagt, Leute, ist euch eigentlich mal aufgefallen, wir müssen hier mal durchwischen und müssen mal denkst und das Klo ist verstopft und das Dach tropft und sowas und dann fängst du an die Sachen und sagen alle, was ist denn mit dem los? So, das ist viel Nachholbedarf und die Frage ist immer, was wäre anders, wenn Angela Merkel oder Friedrich Merz, und ich sage euch, in einer Dreierkonstellation, wahrscheinlich wäre gar nichts anders. Die wären genauso am Boden und wahrscheinlich wäre dann irgendwie die SPD mit wem auch immer dann in den Umfragen vorn.
Ja, das weiß ich nicht. Also zum Beispiel, was für mich wirklich exemplarisch war für das Nicht-Funktionieren der Ampel, war für mich der Atomausstieg. Also ich will jetzt überhaupt keine Atomdebatte führen. Dass wir da raus sollten, weil das Konsens ist, bin ich auch dafür. Nur in einer Situation, wo man erkennbar unter ganz anderen Bedingungen agieren muss und eine Stromlücke hat, da auszusteigen, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Politik nicht flexibel genug ist, um auf Dinge zu reagieren. Und ich glaube, da wäre eine schwarz-grüne Koalition gut gewesen. Die hätten sagen können, wir lassen die Dinge noch 2 Jahre laufen und dann stellen wir sie ab.
Hätte damals keiner geschrieben. Aber nochmal, aber der Fehler ist doch ganz woanders passiert, unter einer CDU-geführten Regierung. Ich meine, der größte Fehler war, man wusste, dass der Klimawandel die große Herausforderung ist. Aus der Atomkraft auszusteigen.
Da bin ich bei dir.
So, jedes andere Land sagt, Leute, irgendwie, wenn du das aus ökologischen Gründen siehst, CO2, ist Atomkraft. Und wir in Deutschland haben, das muss man sich mal im Nachhinein vorstellen, wir haben gesagt, unsere Übergangstechnologie ist Gas. Die schmutzigste, neben Kohle, die schmutzigste Technologie, die es gibt. Und warum haben wir das gesagt?
Weil es so billig war. Weil wir aus Atom aussteigen wollten.
Ja, weil wir aus Atom aussteigen, aber auch weil Gas natürlich so billig war. Und das hat dann für die Regierung Merkel super. Atomkraftausstieg war nach Fukushima. Hey, toll, endlich sagt das mal einer. Und Gas ist schön billig. Was hat das damals gekostet? 3 Cent die Kilowattstunde? So, und dann stehst du da und dann das Kind war lange in den Brunnen gefallen. Diese 3 Atomkraftwerke, gebe ich dir recht, man hätte sie weiterlaufen lassen können.
Naja, es ist eine Symbolik. Du musst den Leuten ja auch erklären, das erzählt ja Klaus von Donani mal, wir haben Tempo 100 oder wir haben die autofreien Sonntage nicht gemacht, weil das irgendwie groß was gebracht haben, sondern wir wollten den Leuten zeigen, es ist ernst.
Ja.
Und das finde ich als Signal total wichtig. Die Leute sind viel klüger, als wir glauben. Aber wir bekommen aus Berlin immer nur Signale, you never walk alone, wir haben uns alle lieb, wir passen auf dich auf, alles nicht so schlimm. Und die Leute sind keine Kinder. Wir müssen die Wählerinnen und Wähler ernst nehmen und dann können wir ihnen auch was zumuten.
Aber da hast du einen guten Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass Olaf Scholz das so denkt. Olaf Scholz denkt, er hat die Sache im Griff, lasst mich nur machen. Das ist sein unglaubliches Selbstbewusstsein. Ja. Wenn du mit ihm über all diese Themen sprichst, hinter geschlossenen Türen, hat er für alles einen genauen Plan. Er wusste auch schon einmal alles, dass so es so gekommen ist. Das ist natürlich das Problem bei Olaf Scholz, dieses unglaublich großen Besserwissers, dass er das Gefühl hat, ich habe schon alles im Griff, ich habe für alles eine Idee. Deshalb müsst ihr da draußen euch auch keine Sorgen machen, wenn ich Kanzler bleibe.
Ich habe dazu einen Einwand und der geht ein bisschen zurück. Du hast eben gesagt, dann kommt ein neuer Mieter. Aber müsste man nicht sagen, da war schon ein Untermieter drin, nämlich die SPD. Ich finde es immer sehr einfach zu sagen, die Regierung Angela Merkel, die meiste Zeit war sie mit der SPD zusammen. Und wenn ich mir das Personal angucke, waren viele von denen auch damals schon da.
Ja, aber natürlich ist es da, das darf man nicht vergessen, das war eine andere Situation, weil da gab es eine starke CDU und einen Juniorpartner SPD. Und jetzt sind das, ich will nicht sagen, dass die, aber sie sind nahezu, interessanterweise nahezu gleichberechtigt in dieser Konstellation. Und das war was ganz anderes. Man hat es ja auch gesehen, der Olaf Scholz, den wir in Berlin erleben, ist auch ein ganz anderer als der Olaf Scholz, den wir in Hamburg erlebt haben. Warum? Weil er in Hamburg allein regiert hat oder, das haben wir das nochmal gesagt, mit einem grünen Anhängsel oder so.
Grünen
irgendwie.
Anbau, ja.
Mit einem grünen Anbau.
Aber er hat natürlich die Richtlinienkompetenz. Ne? Und die, finde ich, hat sie ja, deshalb habe ich das Atombeispiel ja auch gebracht, einmal genutzt und gesagt, ich als Kanzler habe angeordnet oder angewiesen, dass die Dinger halt 3,5 Monate länger laufen. Da habe ich mich gefragt, puh, dich auf die Richtlinienkompetenz zu beziehen, ist schon ein scharfes Schwert. Aber warum dann zum Teufel für 3,5 Monate? Hm. Also wenn ich das Schwert ziehe, dann haue ich auch richtig dazwischen und sage ich 3 Jahre oder 2 Jahre.
Vielleicht doch eher nur Symbolik.
Ja, aber in beide Richtungen irgendwie falsche Symbolik.
Ich kann euch sagen, woran mich das erinnert hat. An Angela Merkel. Denn was hat sie gemacht? Sie hat ja nicht gesagt, wir steigen jetzt sofort aus, sondern es kam erstmal das berühmte Moratorium. Und dieses Moratorium haben wir im Endeffekt ja wiederbekommen. Für wie lange durften die dann noch am Netz bleiben?
3,5 Monate.
Ja, also...
Und es ist ja so, guck mal, das muss man auch mal sagen, ne? Also die Leute schreien, der Kanzler muss jetzt seine Richtlinienkompetenz mal. Dann nimmt er seine Richtlinienkompetenz an. Das kann doch nicht wahr sein, dass er bei so einer
Sache...
So.
Ja.
Also nochmal,
wie du es machst
du es falsch. Und das wird, glaube ich, Olaf Scholz wird das bis zum Ende seiner Kanzlerschaft verfolgen.
Aber bei Olaf Scholz finde ich eine Sache nochmal interessant, weil er steht ja jetzt wahrscheinlich, Stand heute, in Konkurrenz zu Friedrich Merz, wenn es um die Kanzlerschaft geht. Mhm. Und Friedrich Merz ist ja... die lose Kanone am Deck, wo man nicht hundertprozentig, also viele Leute in seinem Umfeld sind sich ja immer unsicher, oh Gott, was sagt der jetzt als nächstes? Also der arbeitet ja wohl auch sehr hart an sich, wenn ich diesen Spiegelartikel von neulich ernst nehme, an sich entspannter, ruhiger rüberzukommen und nicht mehr so in der Gegend rumzuballern, verbal. Olaf Scholz, finde ich, hat sich aber auch manchmal schon richtig verbal in die Nesseln gesetzt, wo ich denke, das dürfte dem ja eigentlich bei seinem Stil gar nicht passieren. Also G20 und Hafengeburtstag, finde ich, ist ja, schon... Nein, Matthias, gib mir eine Chance, bevor du mich... finde ich, das war ziemlich dusselig und ich glaube, was ihm auch tatsächlich auf die Füße fallen kann, ist sein Satz im Spiegel, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Der Satz wird ihm, glaube ich, auch nachhängen.
Aber das nochmal, dass diese Hafengeburtstag wird ja oft zitiert. Man muss auch wissen, weil dieser Satz halt so missglückt ist, hat er danach so gesprochen, wie wir ihn jetzt erleben. Ne, das darf man nicht vergessen. Und das führt dazu, Olaf Scholz ist da ja, ne, der sagte einmal einen Satz, den er sich nicht wohl überlegt hat und der nicht alles offen lässt und zack, verfolgte ihn sein
aber
Leben lang.
Aber man sich ja schon vorher gewundert hat, wie er darauf kommt. Das war ja auch ein Nachsatz. Also ich finde auch,
es ging um die Verkehrslage,
da müssen wir, also da ist auch unsere Branche gefordert. Wir wollen immer, genau wie du sagst, rustikale, originelle Typen, die auch mal irgendwie ein bisschen deutlicher werden und nicht wie Scholz und Martin
sprechen. Aber wie Friedrich Merz.
Aber wehe, einer wagt es, sich von diesem ganz schmalen Weg des Konsens zu entfernen, schon quasi gibt's einen auf den Deckel. Und auch bei Merz, also ich nehme das auch wahr, er nimmt sich da ein bisschen zurück, aber das Spannende ist ja immer noch, ob der Wähler wirklich genauso tickt wie der Journalist, der sich empört.
Nein.
Wie kann er das sagen? Weil ich fand interessant zu sehen, nach diesem, wie ich finde, auch wirklich irrigen Sätzen über die Asylbewerber oder die Flüchtlinge, die sich Zähne machen lassen, war die Wahl in Berlin. Und wer hat in Berlin eigentlich in der roten Stadt gewonnen? Die CDU. Also es war auf jeden Fall nicht zum Schaden der Union.
Naja, und die Werte von Friedrich Merz sind in den letzten Monaten oder vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren ja deutlich gestiegen.
Ja, aber sie sind immer noch schlecht.
Also sie sind schlecht, daher, aber sie sind gestiegen, was ja, ihm auch keiner
zugetan. Und 30% ist für die CDU bei der Performance der Ampel nun auch nicht
das, vielleicht was ich mir irgendwie müssen sie sich an solche Werte gewöhnen würde. Vielleicht ist das schon Erfolg heutzutage, wer weiß.
Wenn wir mal auf den kommenden Wahlkampf gucken, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall als Thema jetzt noch reinnehmen. Erste Frage, was bieten die eigentlich Markus Söder an, dass der zurzeit so entspannt in Bayern sitzt? So relativ entspannt.
Nein, das ist ganz einfach. Markus Söder ist halt ein Vollprofi. Und Markus Söder sieht halt, dass im Moment alles dafür spricht, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird. Bis hin zur Geschlossenheit der CDU und dass es der CDU nutzt. Und er weiß aber auch, er macht es ja sehr geschickt, wenn er dann sagt, ja, Friedrich Merz hat ja, macht ja gute Politik und hat gute Umfragewerte. Meine Umfragewerte sind immer noch mal, glaube ich, so ein Tick besser, aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle. Markus Söder ist der Mann, das ist wie so ein, der riecht das Aas. Ja, der riecht, wenn eine Wunde ist und dann kommt er um die Ecke. Aber nicht vorher. Warum vorher? So. Und ich finde, da kann alles auf dem, bei dem kannst du nie, der will es halt so sehr. Und das ist ja auch wichtig, es war interessant mit dem Johannes Winkel, dem Chef der Jungen Union, da sage ich, naja, Friedrich Merz wird ja Kanzlerkandidat der CDU, da sagt er, da wissen Sie aber mehr als ich. Ich würde zum Zeitpunkt jetzt noch nicht ausgehen, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat der CDU wird. Dann sagt er natürlich, wir haben uns vereinbart, wir besprechen das in einem späteren Zeitpunkt. Ja, und da ist aber natürlich Markus Söder so unglaublich geschickt, dass er jede Situation nutzt, um die dann käme. Er kennt jede Schwäche sofort und dann würde er voll reingrätschen. Aber im Moment ist keine Schwäche zu erkennen, deshalb hält er sich zurück.
Ich habe noch einen weiteren Namen für euch. Wir hatten ja kein Kanzlerduell im Fernsehen, wir hatten ja ein sogenanntes Triell. Annalena Baerbock, Robert Habeck wollte ich schon sagen, Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Wie wahrscheinlich seht ihr beide das denn, oder auch ihr drei, dass es diesmal wieder ein Triell gibt? Mit einem wahrscheinlichen Robert Habeck.
Das ist ja, wahrscheinlich.
Ich auch. Und zwar deshalb, weil die SPD halt derzeit nur unwesentlich stärker als die SPD ist. Und da kann man schlecht als Fernsehmacher sagen, jetzt machen wir nur SPD und CDU zum Gipfel. Da muss man dann die Grünen mit dazu nehmen.
Theoretisch musst du ja sogar dann Alice Weidel dazu nehmen. Theoretisch, mal sehen, was die dann machen. Ja. Vielleicht gibt es noch ein Quartell.
Gut, da.
Und dann noch 17% Sarah Wagenknecht, dann wird es aber eng
im Raum. Dann hast du einen Quintel.
Und da habe ich jetzt zum Abschluss eine kleine Spekulationsfrage für euch. Jetzt stellen wir uns mal vor, es reicht am Ende für eine erneute Ampel. Aber die Grünen sind 2% stärker als die SPD. Wie schnell ruft Olaf Scholz bei Friedrich Merz an für die Große Koalition?
Nee, dann ist Olaf Scholz raus.
Der telefoniert dann nicht mehr.
Dann hat Olaf Scholz nichts mehr zu sagen.
Oder Kevin Kühnert.
Ja, dann gibt's andere Figuren in der SPD. Das ist ganz klar. Also in dem Moment, wo die SPD nicht stärkste Partei ist, also nicht den Kanzler stellen wird, oder sag mal stärkste Partei im Rahmen dieser Ampelkoalition, kann man sich ja auch vorstellen, ne? Dann ist die Karriere von Olaf Scholz auch zu Ende.
Da ist jetzt auch Schröderianer, weil der ist natürlich auch nur 2005. Nachdem er knapp gegen Angela Merkel verloren hatte, gut, er brauchte noch den Abend. In der Elefantenrunde dachte er noch, dass er die Wahl gewonnen hat, aber danach war halt klar, er zieht sich zurück und dann wurde halt Steini der starke Mann.
Und dann hast du bei der SPD hast du dann ja wahrscheinlich Boris Pistorius, der. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD in einer neuen Regierung sein wird, ist ja nicht so gering. Also es spricht vieles dafür, dass es dann zu einer wie eine Neuauflage der Großen Koalition kommt, die, du hast
Stand recht, heute.
Stand heute. Die damals, wir können es nicht mehr ertragen, und jetzt sehen sich wir alle danach, so kann es kommen. Und dann ist irgendwie der Boris Pistorius als Verteidigungsminister der zweite starke Mann.
Wo wir zum Abschluss wieder bei Angela Merkel wären, der Deutsche möchte Stabilität und Ruhe.
Natürlich.
Ja, und Geschlossenheit, das habe ich heute auch gelernt, wie wichtig das ist.
Deshalb sind wir auch so geschlossen.
Ja, meine Herren, vielen Dank. Sebastian, gute Idee gewesen, das als Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Morgen, am Pfingstmontag, Episode 167, da haben wir uns auch was Besonderes ausgedacht. Wir werden nämlich mal mit einem Experten die Wahlkampfplakate, die im Moment unsere schöne Stadt verzieren, darf ich das sagen? Manche sind ja wirklich schlimm. Werden wir mal genau analysieren, welche da überhaupt was bringen und welche nicht. Und vielleicht erleben wir da die eine oder andere Überraschung.
Ich möchte sagen, mein Lieblingsplakat ist das der FDP. Name, der macht das. Das finde ich am schönsten.
Wie heißt er?
Tim Fischer, glaube ich. Also ich fahre immer an
heißt
Tim
überall
Fischer.
Anders.
Der heißt überall anders, die machen das alle, aber Tim Fischer ist der, an dem ich immer vorbeifahre. Liebe Grüße von hier, der macht das. Und ich freue mich immer und frage mich immer, was macht er?
Und genau. du weißt ja, ne? Wie hieß der Slogan von Scholz?
Auf
Scholz packt das an. Also es ist so ähnlich.
Ja, und jetzt heißt er auf Katharina Barley und den Kanzler kommt es an. Ja. Also es gleicht sich am Ende alles ein bisschen.
Vielen Dank und das hören wir morgen hier bei Hamburg am Morgen ab 6 Uhr überall, wo es gute Podcasts gibt. Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.